Liebe Gemeinde, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, auch von meiner Seite sozusagen oder von unserer Seite. Wir freuen uns, dass wir Gottesdienst feiern dürfen mit euch. Wir waren also, wie gesagt, jetzt 2 Wochen in den Ferien. Zuerst in den Schweizer Bergen, im Alpsteingebiet, sind wir gewandert mit Freunden oder eigentlich mit Familienangehörigen aus Österreich. Wollten ihnen die Schweizer Berge zeigen. Das hat uns dann so erschöpft, dass wir dann nach 3 Tagen wandern, sind wir dann nur noch flach gelegen und haben uns erholt. Und dann sind wir noch eine Woche nach Italien gefahren und dort sind wir nicht gewandert. Dort sind wir nur flach gelegen und haben uns erholt. Das war wirklich sehr schön und wir sind dem Herrn sehr dankbar. Diese Woche sind wir hier, um den 1. August zu feiern, als richtige Schweizer. Mit unseren Kindern und dann gehen wir noch einmal nach Österreich, Familienbesuche zu machen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben aufgrund des Lockdowns. Also das gehört auch zu unserem Programm, Pflicht unter Anführungszeichen. Es ist keine Pflicht, wir freuen uns darauf. Wie Tradition das Wort erstickt, oder vielleicht könnte man auch sagen, ersticken kann, weil das ist ja kein Muss, aber sehr häufig geschieht es. Und das ist ein Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, Verse 1 bis 23. Das ist ein sehr langer Text und ich möchte den Text stückweise lesen und dann versuchen, uns den Inhalt nahe zu bringen. Und wir beginnen mit den ersten 5 Versen. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Ältesten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernen Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Ja, was ist der Kontext dieser Situation, die wir hier finden? Wir lesen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem nach Galiläa gekommen sind, herabgekommen sind. Jerusalem liegt ja erhöht, ungefähr 900 Meter, und der See Genezareth liegt ja unten. Also sie gehen runter von Jerusalem, sind herabgekommen, und da ist irgendetwas geschehen. Und was wir in unserem Studium nicht gelesen haben, was unmittelbar vorher steht, im Ende Kapitel 6, ist, dass massenhaft Heilungen geschehen. Also es ist wirklich so, dass die Leute ihre Kranken auf den Bahren wirklich herbeigekarrt haben zu Jesus und Jesus sie geheilt hat und ihnen Gutes getan hat. Und das muss mit all dem, was Jesus vorher schon getan hat, so eindrücklich gewesen sein, dass nun, ich sage jetzt einmal so salopp, die Religionspolizei von Jerusalem kommt und nach dem Rechten sieht, was geht hier vor sich. Wir selber haben im Studium von Markus vorher gesehen, dass die Speisung der 5000 haben wir gelesen und auch wie Jesus über das Wasser geht. Und in diesen beiden Begebenheiten hat Jesus sich seinen Jüngern geoffenbart als der Gott des Alten Testamentes, der diese Autorität hat. Und in dieser Situation, wo also wirklich sich die Vollmacht Jesu mehr und mehr offenbart, kommen nun also diese Religionspolizisten und wollen nach dem Rechten sehen. Und wenn wir als Nicht-Eingeweihte das so lesen, dann kann es uns nur die Stirn runzeln lassen, weil wir uns fragen, ja, was ist das Problem, wenn man mit unreinen, also mit ungewaschenen Händen isst? Was ist denn eigentlich das Problem? Und diese Situation mit den ungewaschenen Händen führt die Pharisäer zum Thema der Unreinheit. Und das ist ein ganz interessantes und wichtiges Thema, das wir in allen Religionen der Welt sehen, das Thema der Unreinheit, dass der Mensch, dass wir Menschen, so wie wir sind, unrein sind. Das heißt, intuitiv, und das ist wirklich in allen Religionen der Welt, intuitiv wissen wir als Menschen, dass irgendetwas mit uns nicht stimmt. Nicht nur, dass wir beschränkt sind in unserer Weisheit, in unserer Kraft, in unserem Vermögen, sondern wir spüren auch, und dazu ist das Gewissen des Menschen da, dass es uns aufweckt und dass es uns erinnert und uns ermahnt, dass irgendwas nicht stimmt. Und so ist es Fakt, dass wir vielfach Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen. Und auch das kann man in allen Kulturen der Menschheit nachlesen. Dass Menschen vielfach wissen, was sie zu tun hätten, aber nicht fähig sind oder nicht willentlich sind, es zu tun. Und dieses Gefühl, dieses schlechte Gewissen, sagen wir, im Judentum wird auch von einem unreinen Gewissen gesprochen, das zeigt uns, gibt uns eine Ahnung davon, dass es etwas Höheres gibt. Etwas Reines, etwas Vollkommenes. Es ist ja hochinteressant, dass wir Menschen entgegen unserem Gewissen handeln. Das ist evolutionär überhaupt nicht zu erklären. Das ist völlig evolutionär, würde man sagen, ja, wir müssen das tun, weil wir die Stärkeren sind, weil wir uns durchsetzen müssen. Aber da ist etwas in uns, das uns sagt, pass auf, das ist nicht gut. Das war jetzt nicht gut, was du gesagt oder getan hast. Man nennt das moralische Argument für die Existenz Gottes. Wo kommt denn das her? Dass wir eine Ahnung davon haben, dass man es eigentlich anders machen sollte. Und deswegen ist in allen Religionen der Welt, gibt es eine Reinigung, Reinigungsriten, völlig unterschiedlich in den Religionen. Zum Beispiel im Hinduismus wäre es gut, wenn man sich einmal im Leben im heiligen Fluss Ganges badet. Das wäre wichtig, dass man eine spirituelle Reinheit erlangt. Im Islam gibt es rituelle Waschungen, zum Beispiel vor dem Beten. Das ist jetzt ganz wichtig. Vor dem Beten, wenn man sich Gott naht, muss man sich waschen. Man wäscht sich, man reinigt sich, um dem reinen Gott zu begegnen. Und jetzt sind wir mitten im Thema, was die Pharisäer ansprechen wollten. Sie sagen, die Jünger essen mit unreinen Händen, und mit unrein meinen sie kultisch unrein. Du verunreinigst dich als Jude, wenn du mit ungewaschenen Händen isst. Und in der Einleitung hat Matthias schon gesagt, dass Traditionen oft einen sehr guten Ursprung haben. Und der Ursprung für diese Denkweise finden wir natürlich im Alten Testament. Im Alten Testament gibt es sehr, sehr viele Reinigungsvorschriften, rituelle Vorschriften, kultische Vorschriften für die Frage, wie kann ein sündiger Mensch dem heiligen, reinen Gott begegnen? Das ist die große Frage. Wie können wir Menschen in die Gegenwart Gottes kommen? davon handeln, das zweite bis fünfte Buch Mose, im Speziellen das zweite und dritte Buch Mose, setzen sich nur mit dieser Frage auseinander. Und Gott hat uns mit diesen Büchern, mit dem Tempeldienst Israels gezeigt, bildhaft gezeigt, wie ein Mensch, ein sündiger Mensch, in die Gegenwart eines heiligen Gottes treten kann. Und ganz im Speziellen die Gebote für die Priester, die ja den Tempeldienst getan haben. Und der Tempel war der Wohnort Gottes auf dieser Erde, so wird es beschrieben. Dort hat Gott sich geoffenbart. Und wenn jetzt die Priester in den Tempel gehen mussten, weil es war ihre Pflicht, dann mussten sie sich reinigen und diverseste rituelle Gebote einhalten. Und wenn sie das nicht getan haben, und da gibt es auch Situationen der Söhne des Aaron, dann sind die tot umgefallen. Das mag jetzt für uns sehr hart klingen, sehr brutal klingen, aber es zeigt einfach, welche Distanz zwischen uns Menschen und dem heiligen, lebendigen Gott ist. Und so haben wir im Alten Testament Ritualgebote, Ritualgesetze, die sich damit beschäftigen, mit dem Tempeldienst. Das Neue Testament sagt uns, dass diese Ritualgesetze in Jesus Christus erfüllt sind. Und das Alte Testament hat auch viele Moralgesetze. Das sind also Gebote für die Frage, wie sollen wir leben? Und die finden wir auch im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Die sind nicht so nach dem Motto, Altes Testament braucht man immer, sondern diese Frage, wie sollen wir leben, diese Fragen bestehen weiter. Das ist nur zum Hintergrund für die Frage, warum die Pharisäer so irritiert darüber waren, dass sie die Überlieferung der Alten über die Frage der Unreinheit, warum sie das nicht einhalten. Und wichtig ist, dass Jesus später dann im Text dieses Konzept von Reinheit und Unreinheit bestätigt. Er sagt nicht, das gibt es nicht mehr. Er bestätigt dieses Konzept. Aber wir werden sehen, dass Jesus einen großen Unterschied macht zwischen einer äußerlichen Reinheit, die du durchs Händewaschen, durch ein Bad bekommen kannst, und der inneren Reinheit des Herzens. Weil das ist das, wo diese Reinheitsgebote hinwollen. Dass sie uns das aufzeigen, dass wir Menschen nicht nur äußerlich unrein sind und wir müssen uns immer wieder waschen, sondern auch innerlich und besonders innerlich. Und jetzt kommt in diesem Text das Stichwort der Überlieferung der Ältesten, Vers 3, die Überlieferung der Ältesten. Und das ist jetzt die Definition, was Tradition ist. Eine Tradition ist etwas Überliefertes, das hat man irgendwo gehört, der Nächste hört es wieder, der sagt es wieder weiter und das kann über Generationen so gehen. Und dann kommt genau das raus, das haben wir immer so gemacht. Punkt. Das ist eine, also die Tradition selber muss gar nicht schlecht sein, aber die Frage ist, warum machen wir es? Und ganz wichtig zu verstehen für diese Auseinandersetzung, die dann Jesus mit den Pharisäern hat, das ist, dass diese Überlieferung der Ältesten nicht in der Bibel stehen. Das sind Gebote von Menschen, sagt Jesus. Das sind Gebote, die die Pharisäer entwickelt haben. Zum Beispiel finden wir im zweiten Buch Mose für die Priester das Gesetz, sich die Hände zu waschen oder generell sich zu waschen, wenn sie in den Tempel gehen. Die Pharisäer haben gesagt, wir gehen auf Nummer sicher. Nicht nur die Priester, sondern alle Menschen sollen sich die Hände waschen, wenn sie irgendwas angreifen. Also was dann in den Körper reingeht sozusagen. Das heißt, die Pharisäer haben in ihrem Sicherheitsdenken etwas eingefügt in das Wort Gottes, was überhaupt nicht im Wort Gottes drinnen steht. Und das ist das Problem vielfach mit Traditionen, dass sie zwar eine biblische Grundlage haben, irgendwo steht irgendwo irgendetwas, dann hat man eine Praxis begonnen und die setzt sich über Generationen fort und die Kinder und Kindeskinder, die fragen sich, was ist das eigentlich, was wir da machen? Das ist die Gefahr von Traditionen und ich glaube, es ist uns allen klar, dass in allen Kirchen, in allen christlichen Kirchen es Traditionen gibt, wo kein Mensch mehr weiß, wo die herkommen. Und wo man sich auch über die Sinnhaftigkeit fragen muss. Und ich werde dann in der Anwendung auf etwas zu sprechen kommen, wo wir sehen, dass wir nicht ausgenommen sind als Freikirchen. Wir sind nicht ausgenommen als Freikirchen. Also, um das zusammenzufassen. Auf der einen Seite haben wir gesehen und offenbart sich Jesus als der Sohn Gottes in der Autorität des Gottes des Alten Testamentes. Petrus sagte mal in einer Predigt über Jesus, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das ist Fakt, das haben alle Menschen gesehen. Und jetzt kommen die Pharisäer und sagen, übrigens, die Jünger haben sich nicht die Hände gewaschen. Seht ihr diese Diskrepanz? Das ist Wahnsinn. Und nur wenn man diese Diskrepanz wirklich sieht, kann man die Reaktion von Jesus verstehen, weil die ist jetzt wirklich hart. Ist wirklich hart. Ist nicht so nebenbei eine Rede, wo man sagt, ja okay, gut, dann ist es halt so. Es ist wirklich eine harte Rede und die lesen wir jetzt. Er aber antwortete ihnen, und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir, weit weg. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Jesaja 29. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 2. Mose 20, die 10 Gebote, aus den 10 Geboten. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Nur ein Kapitel nach den 10 Geboten. Ihr aber lehrt so. Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt, zur Weihegabe ist bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr, irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. So hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Nun sehen wir die Folge von menschlichen Traditionen, wenn sie nicht dem Wort Gottes entsprechen. Nämlich, es ist eine Umkehrung. Man könnte ja sagen, ja, was spricht denn dagegen, wenn ich zu einem Gebot Gottes eine kleine Ergänzung mache, ein bisschen erkläre, wie es gemeint ist und das hilft uns allen ja nur. Und Jesus sagt, nein, es ist keine Ergänzung. Es ist eine Verkehrung des Wortes Gottes. Ihr verwerft damit das Wort Gottes. Ihr macht das Wort Gottes ungültig. Meint das, Geschwister, das ist so dramatisch, was Jesus hier sagt. Man kann das kaum in Worte fassen. Und Jesus sagt als Reaktion der Haltung der Pharisäer, die so vereinnahmt waren von ihren Überlieferungen, er sagt zu ihnen, ihr seid Heuchler. Ein schlimmes Wort. Ein schlimmes Wort für einen Pharisäer und Schriftgelehrten, die nichts mehr tun wollten, unter Anführungszeichen, als Gott gehorchen. Und ich würde sagen, mit heutigen Worten würden wir sagen, sie waren super fromm. Sie wollten super machen. Und indem sie super fromm geworden sind, sind sie zu Rebellen gegen Gott geworden. Und das Dramatische dabei ist, das ist nichts Neues. Jesaja, 700 Jahre vor Christus, hat bereits genau dasselbe gesagt zum Volk Israel, zu den Frommen, zu den Religiösen. Und so sehen wir, dass diese Ermahnung mit den Traditionen in erster Linie die Religiösen betrifft. Den Ungläubigen ist das eh wurscht. Ich meine, darum muss ja der Markus das erklären. Er muss ja erklären, was eigentlich damit gemeint ist, weil das Markus-Evangelium, man nimmt an, ist für ein römisches Publikum geschrieben. Und die Römer haben sich gedacht, was ist denn das Problem? Das muss er erklären. Die Religiösen haben das Problem mit den Traditionen, die sie vom Wort Gottes ableiten oder hinzufügen und dann das Wort Gottes verkehren. Und ganz wichtig, das Wort, was Jesaja sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Das Innere des Menschen, sein Wollen, sein Wille, die Hingabe ist nicht vorhanden. Und das nennt Jesus Heuchelei, weil sie äußerlich etwas vorgeben, was sie innerlich gar nicht tun. Und ich glaube, das ist auch einer der schlimmsten Vorwürfe, die man uns Christen machen kann, oder? Heuchler. Ihr Christen seid ja alle Heuchler. Wie oft habt ihr das schon gehört? Oder sagen wir so, wer hat das noch nie gehört? Der möge die Hand strecken. Unzählige Male habe ich das gehört. Ihr Christen seid ja solche Heuchler. Und wie ihr wisst, ich komme aus dem katholischen Österreich. Da gibt es den Spruch, Wasser predigen, Wein saufen. Die Pfarrer, die teilweise stadtbekannt Kinder hatten, aber alles geheim. Psst. Und ich denke, wenn wir diesen Vorwurf hören, müssen wir sagen, ja, du hast recht, das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Das gestehe ich ein. Aber Jesus wehrt sich vehement gegen diese Heuchelei. Das heißt, wenn wir den Vorwurf bekommen, dass wir Christen Heuchler sind, dann sagen wir, okay, zeig mir wo. Und wenn das so ist, dann sagen wir, du hast recht. Und Jesus hasst es. Jesus ist dagegen. Er wehrt sich dagegen. Weil wir wollen ja Jesus verkünden und nicht unsere Traditionen. Vielleicht nur ganz kurz zu diesem Korban. Also Markus machte die Erklärung, das ist so eine Art Schwur, ein Eid, mit dem man sagt, dass ein gewisses Vermögen dem Tempel geweiht wird. Und jetzt wiederum die Superfrommen, die haben gesagt, ja gut, das ist eigentlich was Irdisches, meine Eltern zu versorgen, weil Vater und Mutter zu ehren bedeutet, die Eltern zu versorgen. Es gab damals kein Pensionssystem, sondern die Kinder waren für die Versorgung der Eltern zuständig und das liegt in diesem Gebot drinnen. Und jetzt gehen die Superfrommen her und sagen, das, was ich meinen Eltern geben sollte oder müsste, ich gebe das in den Tempel. Super, oder? Stehen die Eltern da, alt, können nicht mehr arbeiten, vielleicht krank. Und die Söhne sagen, ich kann dir nicht mehr helfen. Und da sagt Jesus, ihr macht es ihnen, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Seht ihr, wie sich das umkehrt? Wie Gottes Gebot zum Leben ist, zum Schutz des Lebens ist. Damit die Familie leben kann, damit die alten Menschen, die krank sind, die erschöpft sind, dass sie leben können. Und der Mensch geht her, dreht das Gebot Gottes um und was ist? Elend. Das Elend kommt raus. Und das gilt in allen Bereichen, wo wir Gebote Gottes haben. Das Gebot Gottes ist nicht gegen uns Menschen gerichtet, sondern für uns Menschen, für das Leben. Damit es uns gut geht, heißt es sogar bei diesem vierten Gebot. Es ist das erste Gebot, auf dem eine Verheißung liegt, damit ihr lange lebt in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt. Und so sehen wir, wie diese Tradition im schlechtesten Fall sogar das Wort Gottes verkehrt. Und jetzt kommen wir zu den Traditionen. Wie gesagt, wir könnten jetzt Beispiele aus allen Kirchen nehmen über Traditionen. Mir ist einmal eine Tradition sehr nahe gegangen, und zwar in Österreich ist der Karfreitag der strengste Fastentag. Also im Katholizismus gibt es viele Fastentage, aber der Karfreitag ist mit absolut das strengste an Fasten, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und wir hatten bei uns zu Hause in der Familie Besuch und ein Mann, der alles andere als gläubig ist, wirklich alles andere als gläubig ist, war bei uns auf Besuch. Und ich habe einfach gedankenlos ein Wurstbrot gegessen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, der Mann ist blass geworden. Und ich habe gar nicht gewusst, was los ist, aber er hat richtig Angst bekommen, dass vielleicht jetzt der Blitz vom Himmel herunterkommt und uns erschlägt. Oder mich, ich bin ja der das verunreinigt hat. Also, und das ist wirklich nur ein Beispiel. Ich könnte unzählige andere Beispiele bringen dafür, aber da haben wir wirklich gedacht, das ist verrückt, vollkommen verrückt, zu glauben, dass man wegen eines Wurstbrotes stirbt. Also verrückt. Aber das ist eben Tradition, das ist die Kraft der Tradition. So, jetzt komme ich aber zu uns. Keine Sorge, es wird nicht so wild. In einem Buch, also in der Vorbereitung, sind mir ein paar Gedanken gekommen und habe ein paar Bücher nachgeschlagen, wo ich wusste, dass sie ein paar Worte da über das Thema sagen. Und da sagt zum Beispiel einer, viele von uns haben sich so sehr an verschiedene Traditionen gewöhnt, dass wir ernsthaft denken, dass es Gebote Gottes sind. Ich habe schon Leute gesehen, die wütend darüber waren, dass es keine Sonntagsschule gab, während es ihnen ziemlich egal war, dass kein Abendmahl gefeiert wurde. Manche schimpfen über den Musikstil, während sie nur die Schultern dazu zucken, dass Witwen und Waisen in ihrer Not allein gelassen werden. Vielleicht ist es für manche eine Überraschung, dass es keine Anordnung gibt, dass eine Predigt 45 Minuten dauern muss, Klammer, F.G. Bülach, 35 Minuten, Klammer geschlossen. Aber das Gebot, einer trage des anderen Lasten und so sollte das Gesetz des Christus erfüllen, tatsächlich so in der Bibel steht. Ich habe diesen Gedanken wirklich interessant gefunden, dass er sagt, die Leute regen sich auf, wenn keine Kinderstunde ist. Es ist ihnen aber egal, wenn kein Abendmahl gefeiert wird. Und dann haben wir gedacht, ja, wie ist denn das bei uns? Wie viel Gedanken machen wir uns über das Abendmahl? Wie viel diskutieren wir über das Abendmahl? Obwohl es in der Bibel steht, und zwar an mehreren Stellen. Steht kein Wort über Kinderstunde in der Bibel, aber unsere Energie, rein von dem, was wir an Energie investieren, investieren wir da sicher viel mehr. Ein weiteres Buch, das ich gelesen habe und war schockiert, in gewisser Weise zu sehen, dass der genau dasselbe Thema anspricht. Dieses Buch heißt Die Pharisäerfalle, ist für uns Christen geschrieben. Und dann sagt er, eben im Zusammenhang, also auch er spricht bei den Traditionen, bei den freikirchlichen Traditionen, die Kinderstunde an. Und er sagt, ursprünglich wurden Kinderstunden im 18. Jahrhundert in den USA ins Leben gerufen. Und der Sinn war, ich glaube es war USA, und der Sinn war, dass man Kindern aus kirchenfernen und ärmlichen Verhältnissen etwas Schulbildung am Sonntag bieten konnte, Lesen beibringen konnte, Schreiben beibringen konnte, mit biblischen Texten. Und darum heißt es ja Sonntagsschule. Und er sagt, mit der heutigen Sonntagsschule hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Der ursprüngliche Sinn war ganz ein anderer. Heute ist der Hauptzweck der, dass Kinder aus gläubigen Elternhäusern parallel zur Predigt eine geistliche Wahrheit vermittelt bekommen, also parallel zur Predigt, dass ihnen nicht fad wird bei der Predigt sozusagen und dass sie was lernen. Und dann sagt er etwas wirklich Dramatisches. Und er sagt, die Kehrseite davon ist, dass man meinen könnte, die geistliche Erziehung der Kinder ist Aufgabe der Gemeinde. Ich lese euch das vor, was er sagt. Also er fragt zuerst noch, ob wir nicht in der Bibel irgendwo ein Gebot haben über die Erziehung der Kinder. Und das lesen wir jetzt gemeinsam, bevor ich noch aus dem Buch lese. Nämlich das Glaubensbekenntnis Israels aus 5. Mose, das sogenannte Schma Israel. Das ist das Glaubensbekenntnis. Und höre ich das an. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Kennen wir, oder? Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Das ist das Gebot Gottes. Und jetzt sagt er, in 5. Mose 6, dem bekanntesten Text der Bibel über das Weitergeben des Glaubens an die nachfolgenden Generationen, überträgt er die Aufgabe der geistlichen Erziehung der Kinder an die Eltern und nicht an die Gemeinschaft der Gläubigen. Der Grund für diese Präferenz ist offensichtlich. Das Weitergeben des Glaubens kann nicht in einer festgesetzten Stunde pro Woche in einer Unterrichtsatmosphäre erfolgen, selbst wenn dazu die begabtesten und liebevollsten Lehrer zur Verfügung stehen. Gott hat die Familie dafür vorgesehen, den Löwenanteil an der christlichen Erziehung zu tragen, nicht die Gemeinde. Trotzdem tun viele Familien heute wenig oder gar nichts, um den christlichen Glauben an ihre Kinder weiter zu vermitteln. Vielleicht erliegen sie einem Irrtum, der durch die Tradition hervorgerufen wurde, dass dies Aufgabe der Gemeinde sei. Kann es nicht durchaus sein, dass unsere großartige Idee der Sonntagsschule auf unterschwellige und indirekte Weise dem Plan Gottes widerspricht, weil es Eltern möglich ist, ihre Verantwortung für die christliche Erziehung an die Sonntagsschule abzuwälzen? Ich mache diesen Vorwurf niemandem hier in der Gemeinde. Also nicht, dass ihr mir falsch versteht. Ich kenne euch noch gar nicht so gut, um das überhaupt beurteilen zu können. Sondern ich möchte darauf hinweisen, dass eine gute Tradition, und ich bin überhaupt nicht gegen Kinderstunden, eine gute Tradition, wenn sie nicht verstanden wird, was der Zweck ist, sich komplett ins Gegenteil verkehren kann, dass Eltern ihre Verantwortung der geistlichen Erziehung nicht wahrnehmen. Und dann ist es fatal. Dann haben wir genau das Gegenteil dessen, was die Bibel uns sagt, und sind nicht besser als die Pharisäer. Übrigens waren wir einmal in unserer letzten Gemeinde sehr schockiert, als neue Leute in die Gemeinde kamen, die eine völlig andere Tradition hatten. Das waren Russlanddeutsche, wo es üblich ist, dass die Kinder immer alle Kinder beim Gottesdienst dabei sind. Dann haben die uns gesagt, was macht ihr da eigentlich? Ihr entfernt eure Kinder vom Gottesdienst. Sag ich, so habe ich das noch nie gesehen, habe ich gesagt. Ich meine, wir unterrichten sie in der Kinderstunde. Sagt, das ist völlig undenkbar für uns. Und auf einmal habe ich gesehen, die haben eine Tradition als Russlanddeutsche, wir haben eine Tradition. Was ist denn jetzt richtig? Könnte jemand von euch beantworten, was richtig ist? Die haben super Argumente gebracht. Super Argumente. Hat auch dann dazu geführt, dass wir zumindest einmal im Monat als Gemeinde das so gehandhabt haben, dass die Kinder am Sonntag im Gottesdienst waren. Und das war eine riesige Überwindung für uns. Weil wir lieben unsere Traditionen. Das ist ja unsere Identität. Ja, und jetzt muss ich noch einen drauflegen. Bis hierher ist meine Predigtvorbereitung gewesen. Und dann habe ich, wie ich faul herumgelegen bin, ein weiteres Buch gelesen. Prompt schreibt er über dasselbe. Innerhalb von einer Woche habe ich an drei Stellen, wo ich sonst viele Monate nichts damit zu tun habe, dreimal dasselbe gelesen. Genau dasselbe hat der gesagt in seiner Gemeinde, das ist aus einem Gemeindegründungsprojekt, wo sie also neu beginnen wollten und sich Gedanken gemacht haben, wie machen sie das und so weiter. Und dann schreibt dieser Bruder, dass ihm bewusst geworden ist, dass mit diesem Thema der Kinderstunde eine fatale Entwicklung in diese Gruppe eingedrungen ist, weil er bemerkt hat, dass genau das geschehen ist, dass die Eltern ihre Verantwortung delegiert haben. Und dann hat er ein Väter-Kinder-Wochenende gemacht. Und die erste Aufgabe, die sie hatten, war, dass die Väter mit den Kindern stille Zeit machen sollten. Also die Väter haben sich gefreut, jetzt lernen wir etwas über Kindererziehung und so. Und er hat gesagt, so, das Erste, was ihr macht, 2 Stunden Zeit, mit euren Kindern stille Zeit zu machen. Und die Leute, die Väter, die waren entsetzt. Die haben gesagt, wie kann ich mit meinem Kind Wie kann ich mit meinem Kind etwas machen, was ich selber nicht mache? Und das war unisono. Und das war für ihn ein totaler Schock. Er sagt, das kann doch nicht sein, dass nicht einmal die Eltern die Basics des christlichen Lebens umsetzen. Und auch er hat dann 5. Mose 6 herausgegriffen und betont. Und er sagt, zuerst muss ich das natürlich selber machen. Und dann bin ich ein Vorbild für meine Kinder. Dann kann ich etwas an meine Kinder weitergeben. Und dann ist mir eine Frage gekommen. Warum verlieren so viele freikirchliche Gemeinden die nächste Generation? Das sind Fakten. Das sind Fakten. Ich habe mit den Armin Mauerhofer sprechen gehört über dieses Thema. Und er hat gesagt, wenn nur die Kinder von den Gläubigen den Glauben weitertragen würden, dann würden wir in der Schweiz ein phänomenales Gemeindewachstum haben. Warum ist das nicht der Fall? Das ist eine ernste Frage. Das ist eine Frage, die uns als Gemeinde genauso betrifft wie viele andere freikirchliche Gemeinden. Und ich bin, seit ich das erste Mal gehört habe, und wir sind selber Eltern und eine unserer Töchter geht nicht mit dem Herrn, diese Frage interessiert mich. Warum gehen Kinder von gläubigen Eltern nicht mit dem Herrn? Und ich mache meine Ohren wirklich auf und höre jungen Menschen zu, die sich abgewandt haben. Und ich glaube, es sind 2 Dinge, die ich sicher herausgehört habe. Es ist Moralismus und Traditionalismus. Mit Moralismus meine ich die Aussage, dass wir unseren Kindern sagen, wie sie zu leben haben. Und das haben wir genauso gemacht als Eltern. Ich sage nur mein Stichwort, kein Sex vor der Ehe. Ja, bei 3 Töchtern kommst du ins Schwitzen. Ja? Also das ist Fakt. Ja? Und wir wollten ihnen beibringen, weil wir selber anders erlebt haben, wir haben uns ja beide, meine Frau und ich, voll aus der Welt heraus bekehrt, wollten ihnen das vermitteln oder ihnen ersparen, ihnen ersparen, was wir selber erlebt haben und ihnen die Schönheit der biblischen Gebote nahe bringen. Das Problem, und das ist nicht nur bei unseren Kindern so, sondern auch bei vielen anderen, die dann den Gemeinden den Rücken kehren, ist, sie wissen nicht warum. Sie wissen nicht warum. Warum soll ich denn das tun? Meine Freundin macht es anders, mein Freund macht es anders, in jedem Film sehen wir es anders. Warum soll ich mir das antun? Und da haben wir dann schon gemerkt, als Ehepaar, dass wir unseren Kindern zu wenig anhand der Bibel erklärt haben, warum sie das machen sollen. Ob sie es da machen oder nicht, ist immer noch ihre Sache. Wisst ihr, was ich meine? Wir tragen nicht die Verantwortung für alles, was unsere Kinder tun. Aber wir müssen unseren Kindern schulen, lehren, wenn wir schlafen gehen, wenn wir aufstehen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir zu Hause sind. Schau her, das ist so, weil Gott es so gesagt hat. Das ist so, weil Gott es so gesagt hat. Und siehst du den Sinn davon? Anschauungsunterricht, Tag und Nacht, Tag für Tag für Tag für Tag. Oder eine andere Frage. Wir lehren unsere Kinder, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Ja, warum? Warum ist die Bibel das Wort Gottes? Wer von euch könnte zu dieser Frage eine vernünftige Antwort geben, warum die Bibel das Wort Gottes ist? Und warum die Bibel, die wir heute in Händen halten, das Wort Gottes ist? Sein Buch, das über tausende von Jahren entstanden ist. Wie können wir behaupten, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Das hat mir jemand erzählt. Ich sage nicht wer. Und er hat gesagt, ich habe immer geglaubt, die Bibel ist vom Himmel runtergefallen. Bis ich gemerkt habe, die stimmt ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja, wer hat denn das jemals behauptet? Das konnte er mir nicht sagen, aber das war so eine Atmosphäre, die er mitbekommen hat. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass unsere Kinder, unsere Teenager, sind voller Fragen, die zu beantworten sind. Und wer soll sie beantworten? In erster Linie die Eltern. In erster Linie die Eltern. Wenn die Kinder am christlichen Leben der Eltern nur sehen, dass sie ein gut bürgerliches Leben führen, ist alles in Ordnung, sie bringen niemand um, sie zahlen ihre Steuer, sie gehen brav arbeiten und, dann ist das gut. Aber die Kinder werden anfangen zu fragen, ja, der Herr XY, der nicht gläubig ist, der macht ja das auch. Muss ich gläubig sein, damit ich so ein gut bürgerliches Leben führen kann? Das heißt, unsere Kinder müssen an uns sehen, was den Unterschied ausmacht zwischen einem echten christlichen Leben und einem gut bürgerlichen schweizerischen Leben. Da gibt es so einen Begriff, Bürzli, oder wie heißt das? Ja. Wie, Bürzli, oder wie? Ja, Bürzli. Ich habe das gehasst wie die Pest, so dieses bürgerliche Leben. Ich habe mich dagegen aufgelehnt. Bis ich dann durch den Glauben gecheckt habe, dass ich eigentlich jetzt genauso ein bürgerliches Leben führe. Aber ich habe gewusst, warum. Zurück zur stillen Zeit. Die Eltern haben diesem Mann gesagt, ich hab keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit dafür. Und das sage ich jetzt nicht leichtfertig, weil ich war glücklicherweise selber in der Situation, in verschiedenen Berufen tätig zu sein, die mir mehr als 100% gekostet haben. Ich kenne auch den Druck, der auf den Arbeitnehmern lastet und sage das wirklich nicht leichtfertig. Aber Geschwister, es führt kein Weg daran vorbei, wir müssen Prioritäten setzen. Und ich bin gerne bereit, das im Einzelgesprächen versuchen zu erörtern, vielleicht können wir auch im Männertreff über dieses Thema der Priorität reden, weil ich glaube, es ist sehr, sehr stark ein Thema, das uns Männer betrifft, dass Frauen vielfach dieser Verantwortung viel mehr nachkommen als wir Männer. Und darum müssen wir über das Thema der Prioritäten reden. Das kann nicht die Antwort sein, zu sagen, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, meine Bibel zu lesen. Ich habe keine Zeit, mit meinen Kindern über die Bibel zu reden. Dann kann ich sagen, ja gut, dann weiß ich nicht, wie du leben willst. Und was er auch noch gesagt hat, ist, dass ihm bewusst geworden ist, dass in gewisser Weise, wenn man jetzt das Thema Kinderstunden professionalisiert und so weiter, dass man eigentlich die Eltern entmündigt. Also wiederum, das ist keine Kritik an unserer Kinderarbeit, überhaupt nicht. Ich gebe einfach die Gedanken weiter, weil ich mir denke, das lohnt sich, darüber nachzudenken. Er sagt, vielfach haben die Eltern den Eindruck, dort in der Kinderstunde sind die Profis, die zig Schulungen hinter sich haben. Ich kann das gar nicht. Und das ist der große Irrtum. Natürlich kann das jeder. Gott will das von jedem Vater, von jeder Mutter. Und ich kann auch bekennen, es bringt uns an die Grenzen. Mich hat es an die Grenzen gebracht. Das ist das Schwierigste, was es gibt, sind Kinder zu erziehen. Und es demütigt uns. Und es treibt uns ins Gebet. Und da habe ich wirklich Wunder erlebt. Wie dann teilweise Gott von außen eingegriffen hat und unseren Kindern Dinge nahegebracht hat durch Freunde und andere Leute, wo ich nur staunen konnte und wo ich nur Danke sagen konnte. Aber zuerst war die Demütigung da und wirklich ein Gebet und so weiter. Und er schreibt dann noch über konkrete Maßnahmen, die sie dann in ihrer Gruppe begonnen haben, mit Kindern die Bibel lesen. Und er hat gesagt, die echte Bibel, nicht die geschönte Bibel, die Kinderbibeln. Ich meine, das muss man dann natürlich nach Alter ein bisschen schon, muss man schon eine gewisse Sensibilität haben. Aber er hat gesagt, wie sie begonnen haben, mit ihren Kindern die echte Bibel zu lesen, haben die Gespräche mit den Kindern an Tiefgang gewonnen, weil in der echten Bibel viel mehr Nuancen sind. Wenn du die ganzen Geschichten liest aus dem Alten Testament, was da alles drinsteckt. Und über das, die Kinder fragen das, warum und so weiter. Und an der Stelle ganz kurz vielleicht eine Empfehlung. Wir haben jetzt in den Ferien auch einiges gelesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung vom Karl-Heinz Vanheiden. Das ist eine Übersetzung, die haben wir auch für die Evangelisation gekauft. Ich habe hier die Exemplare hergelegt aus dem Neuen Testament. Wenn jemand das kennenlernen will, kann sich gerne eine Kopie mitnehmen, weil das eine für Kinder wahrscheinlich wichtig ist, dass sie etwas lesen, was sie verstehen, was dem normalen Sprachempfinden entspricht, unserem jetzigen Sprachempfinden entspricht. Und ich selber bin ein Fan von der Elberfelder, aber primär für meine Predigtvorbereitung und für mein persönliches Studium. Aber es ist gut, wenn unsere Kinder die echte Bibel lesen in einer Form, die sie verstehen können. Und mit Kindern nicht nur die Bibel lesen, sondern das geistliche Leben teilen. Beten mit ihnen. Ihnen zu zeigen, ich bin genauso abhängig von Gott wie du. Ich weiß nicht alles. Ich kann nicht alles. Gott aber ist mit mir. Und dann haben sie noch etwas gemacht. Bitte mich nicht falsch verstehen. Aber sie haben gesagt, wenn die Eltern ohnehin ihre Kinder unterrichten, dann können ja die Eltern auch die Kinderstunden übernehmen. Und das haben sie dann gemacht in ihrer Gemeinschaft. Und ich denke, das sind Gedanken, mit denen müssen wir uns beschäftigen, weil innerhalb der Kinderarbeit laufen derzeit einige Gespräche, also Maja dankenswerterweise führt einige Gespräche und ich klinke mich auch jederzeit ein, wenn es sinnvoll ist. Wir haben laufend jetzt Gespräche, wie wir die Kinderarbeit weiter gestalten sollen, weil es dringend etwas bedarf. Wir haben Not, nicht nur Not am Mann, sondern es ist wirklich die Frage, wie können wir das so gestalten, dass die Kinder reichen Gewinn daraus ziehen. So, das war jetzt der ganze Part, der nicht vorbereitet war. Und ich hoffe, es waren ein paar Gedanken dabei, die uns weiterhelfen. Ich will niemanden beschämen, ich will niemanden Vorschriften machen, sondern ich möchte wirklich Gedanken weitergeben, wo ich mir denke, ja, die sind es wert, weiterzudenken. Niemand von uns, auch diese Leute, haben keine die super Methode, die für alle Ewigkeit funktioniert. Wir müssen als Gemeinde selber erkennen, wie wir uns entwickeln sollen. Ich komme zum Schluss. Der Schwerpunkt des Textes war Tradition und die Gefahr, dass Traditionen dazu führen, das Wort Gottes zu ersticken oder ungültig zu machen, es umzudrehen. Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie das in der Kirchengeschichte geschehen ist. Und ich habe heute das Thema der geistlichen Erziehung der Kinder herausgegriffen. Und ich möchte uns ermutigen als Gemeinde, dass wir diesem Auftrag nachkommen. Es wäre nicht fair, wenn die Eltern damit alleine gelassen werden. Das ist ja der Wert der Gemeinde, dass wir einander dienen, einander helfen. Und darum sage ich auch für uns als Gemeinde, dass wir als Gemeinde gemeinsam diesen Auftrag wahrnehmen. Das ist mein Gebet. Ich möchte abschließen. Vater im Himmel, wir danken von Herzen für das Wort Gottes. Herr Jesus, danke, wie du mit diesen Männern dort ernst gesprochen hast. Es erschüttert mich zu sehen, dass du in der Öffentlichkeit diese Männer Heuchler genannt hast, die doch in gewisser Weise nichts anderes wollten, als dir zu dienen, und trotzdem sagst du, ihr Herz ist weit entfernt von dir. Bewahre du uns bitte davor. Darum bitte ich, prüfe unsere Herzen, dass wir sehen, was in unseren Herzen steckt. Und wir beten darum, dass wir von Herzen dir nachfolgen und dass wir erkennen, was du von uns willst, ganz konkret, auch mit unseren Kindern. Danke, dass wir all das unter der Gnade tun dürfen, Gnade, die du uns geschenkt hast in Jesus Christus. Wir bitten um deinen Segen. Amen.